Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Wir begrüßen euch zur neuesten Folge und bevor wir in die Folge eintauchen, möchte ich natürlich kurz das Wichtigste vorneweg machen. Jo, wie geht's dir denn? Du warst ja letztes Mal gesundheitlich angeschlagen. Bist du denn wieder einigermaßen fit?
Ich bin einigermaßen fit. Ich muss ungefähr 2-3 Mal am Tag richtig ordentlich husten und bin deshalb noch immer im Krankenstand und werde auch nicht gesund geschrieben, weil die Ärztin sagt, solange ich hust, kann ich Corona übertragen und muss daheim bleiben. So ist der Stand der Dinge. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht husten eine Stunde lang, aber ja, es geht wieder im Großen und Ganzen.
Ich bin sicher, wir werden es dir verzeihen, wenn es doch passiert. Und ja, schön, dass dir wieder besser geht.
Danke.
Und ich meine, rausgehen würdest du wahrscheinlich sowieso nicht. Auch wenn du jetzt gesund geschrieben worden wärst, bist du ein vernünftiger Mensch.
Genau, und außerdem, heute ist das Wetter schön. Heute fernsehe ich in kurzen Hosen.
Ja, das Wetter, das bringt uns ja auch schon zum Thema in Wirklichkeit ein bisschen. Also jetzt, wir sind heute 1. Advent, alles Gute natürlich an alle Personen, die das feiern. Und wir wollen das auch so ein bisschen jetzt zum Anlass nehmen, oder als Vorwand vielleicht, besinnlich zu werden. Ja, es wird jetzt die Adventszeit eingeläutet, die Feiertage kommen. Wir wollen uns heute deswegen so, und wir haben das vor, dass wir jetzt den ganzen Advent übermachen, dass wir jeden Sonntag uns zusammensetzen und so ein bisschen eine besinnlichere Folge aufzeichnen sozusagen. Wobei besinnlich ist natürlich, wie alles in unserem Podcast, weit gefasst. Aber heute wollen wir uns mal, also draußen ist Wetter grau, wir wollen uns mal zurückziehen, so vor den Kamin setzen sozusagen und einfach mal ein kleines Gespräch führen. Und das Thema heute soll irgendwie sein, das war dein Vorschlag, die Gedanken zur Grauzone hast du das genannt. Ja, Wettergrau, Gedankengrau und die Zone ist grau, in der wir uns heute aufhalten wollen, wo wir drüber reden wollen. Nämlich wir wollen über konsumierbare Kunst und deren, ja, graue Facetten ein bisschen sprechen. Und der Trigger dafür fand ich ganz interessant, weil ich selber nichts drüber weiß, aber bei dir hat das offensichtlich was ausgelöst, dass du gesagt hast, Mo, ich möchte bitte drüber reden. Und zwar war das ein Film auf Netflix, richtig?
Eine Netflix-Produktion.
365 Tage.
Ja.
365 Tage. Jetzt erklär mir doch, was ist das für ein Film und warum hat er dich so getriggert?
Also Netflix hat ihn uns relativ oft entgegengeworfen, immer so unter den Top 10. Heute Platz 1 in Österreich und so weiter. Und es war scheinbar nicht nur in Österreich so, sondern der dürfte weltweit relativ erfolgreich gewesen sein. Man weiß nicht, wie viel der folgende Shitstorm zum Erfolg beigetragen hat, weil er dadurch halt medial sehr präsent und besprochen war und das könnte ihn halt weiter verstärkt haben. Aber ja, also ganz kurz zusammengefasst, es ist der Film, an dessen Ende man sagt, ja, eigentlich war 50 Shades of Grey ganz gut. es ist, glaube ich, eine polnische Produktion. Es geht um eine Frau, die mit einem Typen zusammen ist, der ein bisschen ein Arschloch ist und sie irgendwie so ein bisschen, ja, nicht sonderlich gut behandelt. Er ist auch nicht wirklich schlecht, aber er schert sich halt mehr um sich selber, um seine Arbeit und so weiter. Und sie ist ein bisschen frustriert und glücklicherweise wird sie dann von einem Mafiosi entführt.
Manchmal hat man einfach Glück.
Ja, also ist einfach gut gelaufen und der hält sie da in seinem fetten Palast in Sizilien fest und sagt halt einfach mal so, Alter, du, ich habe irgendeine Vision von dir gehabt schon vor langer Zeit und jetzt habe ich dich endlich gefunden und ich werde dich erst 365 Tage festhalten und in der Zeit verliebst du dich in mich. Und wenn nicht, dann darfst gehen. Aber es ist halt einfach schon mal, ja, Freiheitsentzug, Nötigung. Ich weiß jetzt nicht, was da ist, rechtlich alles an Problemen mitkommt, aber es ist nicht die feine englische Art. Und sie ist am Anfang sehr trotzig und widerspenstig und gibt ihm irgendwie Widerstand und ist auch frech zu ihm und aber wie es das Schicksal so will, ich glaube, das ist jetzt nicht der größte Spoiler, man kann es erwarten, natürlich verfällt sie diesem Schurken und es kommen halt ein bisschen very, very soft SM-Szenen vor, also und zwar, na, Entschuldigung, falsch formuliert, das ist eben einer der großen Kritikpunkte, es ist halt nicht SM, es ist nicht im gegenseitigen Einverständnis, sondern er missbraucht sie einfach. Er geht einfach ziemlich hart dran und es ist einfach hochgradig fragwürdig und dann hat sie halt so ein bisschen Stockholm-Syndrom und verliebt sich in ihn. Okay. Und er sagt halt so, ich werde mich nie an dir vergreifen, es sei denn, du willst es. Und dann vergreift er sich jede einzelne Szene in dem Film an ihr Und das ist der eine Aspekt. Also,
aber hilf mir mal ganz kurz, ist das, reden wir hier von Lars von Trier, Gaspar Noé Sexualität oder reden wir hier von Weichspül Hollywood?
Weichspül Hollywood, super schöne Popsongs wie in 50 Shades of Grey. Popsongs drüber, alles ist chillig, es ist schön gemacht, schöne Kamera, schöne Aufnahmen, alles Hochglanz, Drohnenaufnahmen, fette Panoramashots. Der Film tut so, als wäre einfach ein wunderschönes, romantisches Märchen, aber es ist einfach eine Missbrauchsgeschichte.
Ohne dass der Film weiß, dass er eine Missbrauchsgeschichte ist, nehme ich jetzt mal an, oder?
Sogar der Hauptdarsteller hat auf die Kritik reagiert und auf Social Media gesagt, diese ganzen Kritiker verkennen ja das eigentlich, nämlich es geht eigentlich um eine Liebesgeschichte. Und das ist mal, also grundsätzlich, der Film ist einfach moralisch falsch. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Was dargestellt wird, ist nicht in Ordnung. Dazu kommt, dass er einfach sehr, sehr schlecht geschrieben ist. Das Drehbuch ist so dumm einfach, dass ich echt, man denkt, bitte, ich hoffe, die Leute kriegen nie wieder einen Job. Falls es überhaupt ein Drehbuch gegeben hat, wer weiß. Aber auf der anderen Seite, Soundtrack ist super, Aufnahmen sind super. Auf der anderen Seite hat er halt diesen Michael Bay Hochglanz-Look irgendwie. Wo ich mir dann halt denke, okay, das macht der Film ja eigentlich gut. Und ich finde es dann halt einfach schade, wenn irgendwie so beim Drehbuch einfach so dermaßen geschlampt wird und der Film halt einfach nur von der Provokation lebt. Und
die wahrscheinlich nicht mal bewusst ist, oder?
Weiß ich nicht. Also ich unterstelle Netflix, dass sie relativ liberal normalerweise sind und eigentlich sehr bewusst und bedacht irgendwie mit Themen umgehen. Und also ohne es zu wissen, ich glaube zum Beispiel halt irgendwie, dass Netflix irgendwie so interne Richtlinien hat, dass zum Beispiel Homosexuelle vorkommen müssen. Weil es kommen einfach in jeder Netflix-Produktion Homosexuelle zum Beispiel vor. Einfach nur, um das ein bisschen zu etablieren, und das finde ich total gut und wichtig, und es kommen auch in dem Film wieder zwei schwule Designer so am Rande vor und so weiter. Also prinzipiell glaube ich, dass Netflix unglaublich liberal ist und das auch pushen will, und finde ich auch gut. Und dann haben sie halt immer wieder so Produktionen wie zum Beispiel Baby oder jetzt 365 Tage oder auch, wie hat das mit dem toten Mädchen geheißen?
13 Reasons Why, meinst du das?
Ja, genau.
Also
ja.
Tote Mädchen lügen nicht im Deutschen, ja, glaube ich.
Also sie haben halt dann doch immer wieder einfach so provokante Produktionen, die einfach ein bisschen diskutiert werden. Und ich habe mir dann, nachdem wir den Film angeschaut haben, habe ich mir relativ viel YouTube-Videos und Kommentare und Kritiken und so weiter angeschaut und gehört, die alle völlig zu Recht halt sagen, ja, es ist halt einfach Missbrauch und es geht halt einfach nicht, die Beziehung, die da dargestellt wird.
Ja.
Und dann habe ich mir halt eigentlich gedacht, ja, okay, aber muss Kunst moralisch korrekt sein? Ich nenne es jetzt mal konsumierbare Kunst, völlig wurscht, ob das ein Comic ist, ob das ein Buch ist, ein Film, ein Computerspiel. Welche Verpflichtung hat die konsumierbare Kunst gegenüber dem Publikum, des Publikums? Muss sie irgendwie Wertvorstellungen vertreten, oder kann Netflix halt einfach sagen, liebe Leute, wir machen da jetzt einfach ein Missbrauchsmärchen, gefällt es euch, schaut es euch an. Wenn es euch nicht gefällt, dann schaut es halt nicht an. Fertig. Und ich meine, mit diesen Dominanzgedanken, die dürften in der Bevölkerung relativ verbreitet sein. Also erst rein die Fantasie. Viele Menschen träumen halt einfach irgendwie von sexueller Dominanz oder dominiert werden oder so. Gibt's auch eine spannende Sex-Explain-Folge auf Netflix dazu. Also diese Fantasie existiert, viele Pornos bedienen diese Fantasie, und darf Netflix das einfach hergehen und halt diese Fantasie bedienen? Wissend, dass es eine völlig unrealistische, unplausible, moralisch verwerfliche Sache ist, die aber halt diese Fantasie bedient.
Ja, ich meine, das Interessante ist ja wahrscheinlich hättest du den Film vor, ich kenne jetzt den Film nicht, 365 Tage, aber es gibt ja, glaube ich, auch Filme, wo das gar nicht Thema des Ganzen ist, die wahrscheinlich ähnlich kaputte Beziehungen trotzdem zeigen. Nur war das Ganze halt vor 20, 30, 40, 50 Jahren wahrscheinlich noch viel weniger Thema. Da war es wahrscheinlich zum Teil die Norm und wurde wahrscheinlich dann auch das gar nicht so erkannt, als dass das irgendwie eine kaputte Beziehung wäre oder sonst irgendwas. Ja. Und wurde halt deswegen damals auch nicht diskutiert. Selbiges Thema hat ja jetzt auch Disney mit den alten Werken, die halt vor allem wegen Rassismus sehr angreifbar sind jetzt, völlig zu Recht. Und wie Disney jetzt damit umgeht, ja. Schneidet man jetzt den Film, tut die Szenen raus oder gibt man eben jetzt vorher noch so einen Disclaimer hin. Und es ist halt echt ein ein Thema und ich glaube, vielleicht sollten wir jetzt allgemein wir beide jetzt noch ein Disclaimer vorstellen vor dieser ganzen Folge. Wir wollen jetzt nicht objektiv die richtigen Gedanken hier rausbringen. Ja, das werden wir nicht schaffen.
Keine wissenschaftliche Korrektheit und keine Studien.
Genau. Wir machen das jetzt aus dem Stegreif und wir sind selber keine Forscher auf diesem Gebiet. Wir werden nicht behaupten, dass das objektive Wahrheiten sind. Wir werden es natürlich versuchen, im Subjektiven so für uns zu beantworten. Mhm. Weil ich glaube, es ist auch irrsinnig schwierig, da eine Antwort zu finden, die wirklich für alle Menschen passt. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es ist unmöglich, weil entweder werden Leute Zensur schreien oder andere Leute werden sagen, das darfst du nicht zeigen.
Ja, also,
es wird keine Lösung geben, mit der jeder zufrieden ist, deswegen muss man da irgendwie so einen gesellschaftlichen Konsens halt finden, der für die meisten in Ordnung ist wahrscheinlich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass es thematisiert wird, vor allem jetzt eben für beeinflussbare Personen, sage ich jetzt mal, also vor allem natürlich Kinder. Wenn die sowas sehen und das für die normal dargestellt wird, dann wäre das natürlich ein Problem. Wenn wir jetzt mündige Erwachsene sind und den Film jetzt für uns selbst bewerten können oder der Film vielleicht sogar was aufzeigen will in die Richtung, dann ist das eine ganz andere Frage.
In dem Fall, glaube ich, 365 Tage will, glaube ich, jetzt nichts aufzeigen. Ich glaube, das will halt einfach wirklich quasi 50 Shades of Grey den Erfolg ein bisschen mitreiten. Mhm. Aber natürlich, wenn der Film jetzt irgendwie kritisch ist oder so oder irgendwie die Gesellschaft hinterfragt oder so, dann hat es natürlich gleich eine andere Bedeutung, wenn jetzt irgendwie skandalöse Sachen aufgezeigt werden. Du hast Gaspar Noé irgendwie angesprochen. Bei dem, wobei ich weiß eigentlich auch nicht, ob der wirklich Kritik an der Gesellschaft üben will oder einfach nur Skandal produzieren will. Mhm.
Ja, geht mir beim Lars von Trier ähnlich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, der hat natürlich Charaktere, die auftreten, die halt moralisch fragwürdig sind. Und das ist ja die Sache, nur weil ich einen Film mache über Hitler, heißt das noch lange nicht, dass ich Hitler gut heiße.
Ja.
Ich meine, Jojo Rabbit, aktuellstes Beispiel. Ich habe ihn noch nicht gesehen, er ist in meiner Watchlist. Werde ich mir auf jeden Fall demnächst anschauen. Aber ich nehme mal nicht an, so wie ich jetzt den Taika Waititi kenne, dass der Hitler-Sympathisant ist.
Definitiv nicht, wobei bei Jojo Rabbit finde ich es auch spannend, das hat der Böhmermann, glaube ich, bei Fest und Flauschig gesagt, der Film existiert jetzt, also den Film hättest du vor 30 Jahren mit noch mehr Überlebenden und so weiter einfach nicht bringen können. Der geht jetzt, weil er schon die nötige Distanz hat. Quasi hat. Ich überlege gerade, mir fällt gerade spontan kein Film ein, der jetzt wirklich moralisch Verwerfliches zeigt, um kritisch zu sein, um wirklich irgendwie...
Naja, kann ich dir schon ein Beispiel nennen, nämlich das ganze Genre des Antikriegsfilms. Das ist halt für mich, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, hast du jetzt einen Kriegsfilm, wie ihn Michael Bay machen wird, wo halt die coole Armee, keine Ahnung, die vielleicht was sponsert oder zumindest die Gefährte zur Verfügung stellt. Oder hast du andere Filmemacher, die auf die Unterstützung der Armee verzichten, damit sie eben einen Film zeigen können, der halt zeigt, dass Krieg eben nicht so geil ist. Oder die Army halt nicht so geil ist. Ja? Sei es jetzt Platoon oder auch Stanley Kubrick oder, weiß nicht, suche ihn dir aus, in einem gewissen Maße auch Soldat James Ryan. Auch wenn da ein bisschen das Heroische mehr hervorgekehrt wird, aber also, die Normandie-Szene am Anfang ist natürlich grausam. Ja?
Es ist grausam, aber ich finde gerade James Ryan finde ich einen total klassischen Kriegsfilm, also an dem sich zum Beispiel überhaupt nichts Antikriegsmäßiges. Mhm. Vor allem bei Kriegsfilmen, ich habe mir Kriegsfilme eh auch auf meinen Zettel geschrieben. Kriegsfilme, das ist halt auch wieder, es fällt in dieselbe Kategorie. Darf ich einen Film machen, der uns, oder ein Medium, kann ja auch Call of Duty sein, im Computerspiel, darf ich Krieg erzählen auf eine Art und Weise, wie er real nicht stattfindet? Darf ich dieses Glorifizierende, dieses Helden-Epos in den Mittelpunkt rückende, darf ich das machen, oder ist das moralisch komplett verwerflich? Und ich meine, mittlerweile schaue ich mir sogar gern wieder Pearl Harbor an. Der Film macht irgendwie Laune, sag ich mal. es ist halt ein Michael Bay-Film, aber er ist einfach schön inszeniert. Das macht ihn nicht sonderlich intelligent, aber er ist schön anzuschauen. Und darf ich diesen ganzen Schrecken des Kriegs einfach tatsächlich so auf die anderen schieben? Zum Beispiel bei James Ryan. Die anderen sind die Arschlöcher. Wir sind die Superhelden, die den Schrecken des Krieges sehen und dem Publikum vermitteln, aber wir sind eigentlich die moralisch reinen Charaktere, die sagen, was, du willst nicht mitkommen? Gut, dann bleiben wir da und kämpfen mit dir. Und da macht zum Beispiel Fury macht's, finde ich, besser.
Mhm. Okay, interessant.
Oder,
Fury ist für mich, das Fury schlägt für mich fast ein bisschen in die Kerbe, die du jetzt bei 365 Tage beschrieben hast. Da kommt in der Mitte mal eine Szene vor, was dich erinnern kannst, wo sie ein deutsches Dorf befreien und ein französisches Dorf befreien. Und sie gehen dann in so eine Wohnung, wo eine Mutter mit ihrer Tochter wohnt.
Ja.
Und einer der Soldaten hat dann mit der Tochter Sex und es wird uns irgendwie dargestellt, als wäre das einvernehmlich.
Okay, also
das fand ich hochproblematisch.
Die Frage ist halt, muss ich halt sagen, ob es womöglich halt so war. Also ob tatsächlich diese befreiten Dörfer, ob die halt einfach gewusst haben, okay, entweder du machst das jetzt einvernehmlich unter Anführungszeichen mit, ob du willst oder nicht, oder du wirst halt vergewaltigt. Und
naja, ich zweifle nicht an der Realität der Szene, ja, sondern es ist dann immer auch die, um jetzt nochmal das Hitler-Beispiel zu nehmen, ja, ich kann wahrscheinlich in einem, keine Ahnung, historischen, fiktionalen Roman Hitler auftreten lassen und Hitler seine Ideologie verbreiten lassen, ja, aber dann muss ich trotzdem hergehen, wenn ich so, also ich als Autor, und muss halt klarstellen, dass ich mit dem nicht übereinstimme, ja. Weil sonst wird mir vollkommen zu Recht vorgeworfen, dass ich ein Hitler-Sympathisant bin oder seine Lehren weitertrage oder sonst irgendwas. Ja. Ich kann schon zeigen, dass was passiert ist und was furchtbar ist und dass das. Aber dann muss ich auch zeigen, dass es falsch war, ja. In irgendeiner Form, die das Publikum lesen kann. Und wenn ich dann aber meinen Helden die Sachen begehen lasse und der Held wird dadurch aber nicht angekratzt, sage ich jetzt mal, moralisch. Das geht natürlich auch, dass ich zuerst einen Helden präsentiere, dann macht er was und dann ist er nicht mehr ein Held. Ich meine, wir haben über Tick geredet in
Lovecraft Country,
genau. Und war ja auch schwierig, dass, was der so anstellt im Krieg, das mit dem zu vereinen, wie er uns dann präsentiert wird, ja. Aber mir kommt vor, er ist trotzdem ein bisschen reflektierter als nur, er bleibt ein Held, obwohl er das alles getan hat, ja. Und das kannst du halt beim Fury auch machen. Ich weiß nicht mehr, wer jetzt derjenige ist, aber mir kommt nicht vor, dass das Publikum glauben sollte, dass der jetzt ein Verbrechen begangen hat, ja.
Ja, also diese Szene, ich erinnere mich, die war wirklich schwierig. Und ich finde auch, das Ende von Fury macht ein bisschen den Antikriegsteil einfach ziemlich kaputt, weil es dann halt wieder so ein Helden-Standoff ist. Aber trotzdem, Fury vermittelt Krieg halt als nichts Schönes. Es ist einfach. Es zeigt halt einfach, dass auch die Guten quasi einfach super kaputte Leute sind, die halt einfach auch nur noch schauen, wie sie durch den Wahnsinn irgendwie durchkommen. Anderes Beispiel, 1917, finde ich, hat es fantastisch gemacht.
Aber 1917 hält sich fast nicht mit Moral auf, würde ich sagen.
Nicht, aber es zeigt halt einfach diese völlig absurde Grausamkeit. Ich meine, den halben Film stolpert er ja einfach über Leichenberge oder durch Gedärme.
Ja.
Und bei 1917 das Ende, ich will das nicht spoilern, aber das Ende zeigt halt einfach auch nochmal so richtig schön, wie völlig sinnbefreit dieser ganze Krieg eigentlich ist. Und das macht halt James Ryan nicht. James Ryan steht halt vor einer amerikanischen Flagge und salutiert. Oder anderes Beispiel.
James, ich wollte jetzt den Ryan gar nicht sagen, dass das ein Antikriegsfilm ist, auf das wollte ich eh nicht raus. Aber was habe ich genannt? Ich glaube Platoon zum Beispiel oder auch natürlich der Kubrick mit Full Metal Jacket, das sind halt für mich Antikriegsfilme.
Ja, voll absolut. Oder natürlich Apocalypse Now. Und was ich den Menschen da draußen unbedingt als Antikriegsfilm empfehlen möchte, wenn sie es noch nicht gesehen haben, Redacted von Brian De Palma. Kennt kein Mensch, dürfte ein bisschen untergangen sein. Ist richtig schier, spielt im Zweiten Golfkrieg, also relativ neu. Zeigt halt auch einfach schön diese ganze Unsinnigkeit. Und A Perfect Day.
Okay.
Mir fällt gerade sein Name nicht ein, wie heißt der Typ aus Sicario?
Benicio del Toro?
Genau. Mhm. Er spielt damit, die Olga Kulienko spielt im Balkankrieg.
Also den haben wir in der Sneak Preview gesehen.
Genau, hat mir unglaublich gut gefallen.
War richtig gut, ja, stimmt. Ja.
Das wären zwei so Beispiele, die das einfach, finde ich, realistischer und einfach diesen völlig absurden Schrecken, diese Grausamkeit, die wir uns als Menschen, die keinen Krieg erlebt haben, wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen können, recht schön darstellt. Und ich meine, ich habe was vor 365 Tage auch noch so ein bisschen meine Grauzonen-Gedanken angestoßen hat, waren diese Berichte, die gerade kürzlich veröffentlicht worden sind über die Special Forces, die australischen in Afghanistan, die halt da einfach jetzt über mehrere Jahre scheinbar als Initiationsritus Zivilisten umgebracht haben. Die halt einfach gesagt haben, hey, du bist der Neue, erschieß die Frau. Und solche Berichte kommen in jedem Krieg von egal welcher Seite. Solche Berichte hat es aus Deutschland gegeben. Die deutschen Soldaten, die irgendwie mit Totenköpfen in Afghanistan posiert haben, also mit geschändeten Leichen mehr oder weniger. Solche Berichte gibt's von allen Armeen aus allen Kriegen. Also Krieg ist nicht schön und früher oder später wird dich Krieg zu solchen Dingen treiben, fürchte ich. Und Hollywood kommt aber halt her, Michael Bay, Sonne geht unter, schwarze Silhouette von einer F-22-Pilot, schreitet in Zeitlupe hin, setzt sich den Helm auf, schreitet ins Cockpit, winkt nochmal kurz, der Flaggentyp bückt sich in Zeitlupe und alles schaut geil und happy aus. Und ich frage mich halt, ist das okay? Darf ich das? Und ich denke mir irgendwo ja, aber es bedient halt zwei komplett andere Sachen. Ja. Der Antikriegsfilm will uns halt den Schrecken des Kriegs vermitteln und uns zum Nachdenken anregen und sagen, hä, macht's den Scheiß nicht, denkt's ein bisschen. Und Michael Bay will uns halt mehr oder weniger einen Heldenepos erzählen. Und witzigerweise, ich finde, da unterscheidet sich jetzt, was ist ein Michael Bay Kriegsfilm?
Ja, Pearl Harbor haben wir eh schon gesagt. Ja,
Pearl Harbor zum Beispiel.
War nicht Black Hawk Down auch einer?
Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir gar nicht. Nein, ich glaube, der ist Ridley Scott.
Ah ja, stimmt, ja, na. Was denke ich gerade? Aber es gibt auch, glaube ich, einen, der in Afghanistan spielt oder so, ne?
Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall, diese Filme, diese Zeitlupen, Sonnenuntergang, Soldatenschreiten-Filme, die erzählen halt mehr damit, das ist mehr oder weniger ein modernes Nibelungenlied. Mhm. Das Nibelungenlied tradiert auch Krieg, also historisch stattgefundene Kriege, verpackt sie aber halt einfach in ein fettes Heldenepos, das in der Form so sicher nicht stattfindet. Und hat das eine moralische Legitimation, so ein Heldenepos?
Ich glaube eine moralische nicht, nein. Ich glaube, es ist wirklich Unterhaltung. Und ich meine, es hat einen Grund, warum die Armee da mitspielt, die US-Armee, ja. Für die ist das halt Rekrutierungsmaßnahme in Wirklichkeit, muss man echt so sagen, glaube ich. Ich habe da jetzt auch keine Antwort drauf, ob das Filme dürfen. Und ich glaube schon, ja, weil grundsätzlich haben wir eine Kunstfreiheit, eine Meinungsfreiheit und so weiter. Es muss natürlich erlaubt sein, das dann auch zu kritisieren, eh klar. Aber es ist vielleicht ein bisschen, wie mit Alkohol und Zigaretten und anderen Drogen. Zigaretten hast mittlerweile, ja, du darfst rauchen, aber auf der Packung steht halt dann drauf, hey, das wird deine Lunge umbringen oder ein Bild von einer kaputten Lunge oder was auch immer, ja. Vielleicht müssen wir sowas mit solchen Kriegsfilmen machen, dass du 5 Minuten vorher und nachher dann echte Aufnahmen von echten Kriegen siehst oder so. Ich nur in Wind gedacht, ja. Kein ernsthafter Vorschlag, aber es ist halt schwierig, weil wenn du nur Michael Bay Filme siehst, okay, Michael Bay soll jetzt nicht der Einzige sein, den wir immer hier nennen.
Call of Duty.
Wenn du nur halt die glorifizierten Varianten siehst, und das sind halt einfach die sicher von mehr Augenpaaren gesehen werden als die Antikriegsfilme, besonders wenn es dann kleinere Filme sind, wie jetzt A Perfect Day. Wahrscheinlich haben den in Österreich, ich weiß nicht, paar Tausend gesehen, ja, und andere Filme haben Zehntausende, Hunderttausende, weltweit Millionen Leute gesehen. Ja. Das sind die Filme, die halt breitere Anerkennung finden, sage ich jetzt mal, im Sinne von mehr Leute sehen die im Kino oder im Fernsehen. Ne? Und das ist halt ein bisschen dann verzerrt, weil dann hast du halt viel mehr das Positive, was transportiert wird oder gezeigt wird, als das Negative.
Aber ist das die Schuld von Michael Bay oder von dem, der den Film macht? Welche Verantwortung hat der?
Ja, ne, es ist, keine Ahnung, kann ich da schwer beantworten. Das ist immer, ja, naja, ich meine, Ich glaube, Studiofilme ist halt schwieriger zu beantworten als jetzt zum Beispiel ein Buch. Ein Buch schreibt eine Person, ja. Wenn da was Verwerfliches drin steht, dann kann ich mehr oder weniger nur dem Autor oder der Autorin einen Vorwurf machen.
Dem Verlag.
Dem Verlag vielleicht noch eher, aber ich sage jetzt mal Amazon Selbstverlag, würdest du dem einen Vorwurf machen, wenn da jemand seinen
neuen Mein Kampf veröffentlicht. Ich weiß dank Vice-Artikel, dass auf Amazon Self-Publishing sehr fragwürdiges Zeug publiziert wird. Also.
Oder ich meine, nehmen wir mal das Internet. Niemand wird das Internet verbieten, nur weil es die Möglichkeit erlaubt, dass auch komplett verrückte Fanaten, also verrückt, falsches Wort, wenn Fanaten mit sehr schlechten moralischen Vorstellungen dort ihre in Hass verbreiten dürfen. Ja? Das heißt nicht, dass das Internet verbieten muss.
Ja.
Aber es ist schwierig. Definitiv.
Ja, aber ganz ehrlich, ist jetzt wieder ein komplett anderes Thema, aber ehrlicherweise habe ich mir das so ein bisschen vorgestellt, dass wir so ein bisschen ein Kamingespräch führen und einfach so ein bisschen vor uns hintriften. Internet verbieten. Ich bin mittlerweile, nachdem ich einfach echt auch schon zahres Zeug auf Facebook gelesen habe, teilweise auch gegen Kolleginnen oder so, ich bin mittlerweile wirklich dafür, dass es, dass das gescheit abgestraft wird. Also wenn du irgendwie halt irgendwie wen auf Facebook beleidigst oder sogar mit Vergewaltigung drohst oder Vergewaltigung wünscht, dann finde ich, sollte möglich sein, dass das gescheit abgestraft wird. Und realistischerweise passiert es halt nicht, weil es einfach zu viel Aufwand ist. Und die Polizei sagt, Schulterzucken, Facebook haben wir noch nie gehört. Du hast gemeint, das Internet soll nicht reguliert werden. Dem stimme ich prinzipiell zu. Ich finde nur trotzdem, dass das Internet halt auch kein straffreier Raum sein sollte. Also ich glaube, es wird auch darauf rauslaufen, dass es halt in der Polizei Abteilungen geben wird, wenn es das nicht schon gibt, die auch wirklich dafür sorgen, die sich um solche Sachen kümmern, weil es wird immer mehr werden. Völlig wurscht, ob das Identitätsdiebstahl ist oder halt Hate Speech oder was auch immer. Und das sollte nicht ungestraft bleiben.
Ja.
Und natürlich haben wir da immer den bisschen die Balance zwischen Meinungsfreiheit, aber das ist in Deutschland eh relativ klar geklärt, was Meinungsfreiheit ist und was nicht Meinungsfreiheit ist. Und Volksverhetzung und solche Sachen sind halt einfach bei uns nicht Meinungsfreiheit.
Ja. Ja, 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 ja. Nein, es ist halt echt, es ist kein einfaches Thema, aber ich stimme dazu. Das Internet darf auf jeden Fall kein rechtsfreier Raum sein und das ist halt, soll man sagen, die Digitalisierung in unseren Behörden und in unseren Institutionen ist halt noch nicht dort, wo sie sein sollte. Ja. Aber das wird noch kommen und ich meine, sie haben jetzt theoretisch, ich kenne jetzt die Novelle nicht, aber sie werden jetzt die Gesetze rund ums Internet nochmal erweitern oder spezifizieren oder wie auch immer. Ist ja schon angekündigt, dass da was kommt.
Ja, stimmt, ja, stimmt, ja.
Insofern können wir da eh mal hoffen, dass das irgendwie in eine richtige Richtung geht. Auch wenn es jetzt nicht war, aber da haben wir Gott sei Dank NGOs und dergleichen, die sich darum kümmern, das für uns zu beurteilen und uns dann irgendwie zu sagen, ob das einigermaßen in Ordnung ist.
Und gleichzeitig gibt es ja dann wieder die andere Fraktion, die schreit, ja, die sollen die Gutmenschen sollen sich nicht immer so anscheißen. Ja. Cancel Culture. Ja. Könnt ihr nicht einfach alles wegmachen, was euch nicht passt. Ich finde es einfach total interessant, weil ich meine, irgendwo ist das Argument schon auch gut. Also ich finde eigentlich die Lösung, wir haben es vorher schon angesprochen, von Disney mit dem Disclaimer relativ gut, dass ich halt einfach vorher sage, Achtung, so hat man das damals gesehen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir als Konzern, wir als Disney wollen dieses Bild nicht unterstützen. Wir sind nicht der Ansicht, dass so Beziehung funktioniert, aber wir wollen halt auch nicht alte Kunstwerke zerstören und deswegen zeigen wir es im Original oder so.
Ja, naja, es ist ja dasselbe mit Veranstaltungen. Wenn jetzt Person X auf eine Veranstaltung eingeladen wird, um mit Person Y zu debattieren, dann hat es natürlich die Person Y, kann natürlich immer noch sagen, okay, mit Person X diskutiere ich nicht, das ist deren Recht. Und wenn man dann sagt, das ist Zensur, dann ist das halt auch nicht ganz richtig, ja.
Ist es nicht. Generell ist mit der Zensur ist ja auch sehr schön, weil es auf Facebook und so weiter auch gern behauptet wird, wir leben in einer Diktatur und es wird alles zensiert. Man muss bedenken, Facebook und auch Instagram und wie sie nicht alle heißen, sind nicht unsere Demokratie. Das sind private Firmen, die private Regeln aufstellen dürfen. Und die dürfen natürlich sagen, dass das und das verboten ist. Und das ist nicht Zensur, das sind Hausregeln.
Ja, ja, lustig finde ich also diese Demonstrationen gegen Maulkorb und so weiter, wo man dann ihnen, du merkst schon, dass du gerade einfach deine Meinung äußerst und dafür nicht ins Gefängnis musst und nicht verprügelt wirst.
Erschossen wirst.
Oder erschossen wirst oder sonst irgendwas, ja. Ja, gut. Aber da entfernen wir uns jetzt vielleicht schon von den Medien und wir sind ja doch eher in den Medien zu Hause als in der echten Welt.
Ja, zurück zur Ausgangsfrage. Also wie verantwortlich ist der Autor oder halt Michael Bay, wenn er so einen Film
Richtig,
macht?
Richtig, auf das wollte ich ja eigentlich raus. Weil, genau, das wollte ich nur kurz zu Ende führen, weil beim Buch kann man sagen, okay, die Autorin, der Autor, das ist ihr Gedankengut oder zumindest das, was sie geschrieben hat oder er geschrieben hat. Bei einem Studiofilm ist es halt nicht mehr so eindeutig. Du hast meistens andere Drehbuchautoren als Regisseure, du hast ein Studio dahinter, du hast eben Geldgeber und du musst halt manchmal Kompromisse machen, um diese Geldgeber auch zufriedenzustellen, weil sonst kannst du sagen, okay, ich mache gar keinen Film. Ist ein bisschen ein breiteres Thema, muss natürlich, gibt es sehr viele Facetten und ich glaube, die können wir jetzt auch gar nicht wollen wir nicht beantworten, was es da alles zu bedenken gibt, aber es ist natürlich schwierig, aber Michael Bay ist jetzt nicht allein schuld an dem Dilemma, würde ich mal meinen. Ne?
Ja, und bitte auch dazu muss man sagen, wir nehmen jetzt Michael Bay einfach als erfolgreichen Hollywood-Typen, der eben diese Hochglanz-Blockbuster macht.
Ja, genau.
Das ist ja völlig wurscht. Das ist jetzt quasi unser Platzhalter.
Richtig, unser unser Proxy.
Unser Platzhalter für Zeitlupen-Actionfilme.
Ja, genau.
Kriegsfilme.
Na klar, der hat auch einen The Rock gemacht zum Beispiel, ja.
Oder Pain and Gain, den ich tatsächlich ganz gern mag.
Mhm.
Ich sehe es ein bisschen so, es ist ja auch bei Computerspielen zum Beispiel so.
Ja.
Wir haben das Thema, glaube ich, eh schon mal angeschnitten. Metal Gear Solid 5, Hideo Kojima, der allseits beliebt ist, du spielst wahrscheinlich noch immer Paketservice-Dienst-Spiel. Und also Hideo Kojima ist einfach, kann man glaube ich relativ sagen, auf jeden Fall einer der erfolgreichsten und bekanntesten Spielemacher und irgendwo auch ein Mastermind, wenn es um Storytelling geht. Es mag nicht jedem gefallen, was er so erzählt, aber er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten und ich würde sogar auch sagen, der besten, den es gibt in der Spielebranche derzeit im Mainstream. Und bei Metal Gear Solid 5 hat es ja einfach diesen Nebencharakter gegeben, diese Scharfschützin, die einfach im Bikini rumrennt und kein Wort redet. Also recht viel mehr Objectification geht eigentlich nicht. Sie sagt nix und rennt im Bikini rum. Ist sehr hilfreich im Spiel. Kann dir ein Nest vom bösen Buben ausheben, ohne dass du einen Finger krümmst. Und ist zu Recht kritisiert worden. Also viele haben gesagt, hey, Hideo, what the fuck, was machst du da? Warum stellst du dich so da? Warum ziehst du nichts an? Und ich denke mir aber ganz ehrlich, ich lege meine Hand für Hideo ins Feuer. Mach's, es ist dein Spiel, es ist deine kreative Vision, wenn du es so haben willst, mach's. Du musst aber halt mit der Kritik leben. Du musst halt einfach dich damit abfinden, dass dann ein Teil der Spieler und wahrscheinlich auch viele Spielerinnen sagen, oder diesen sexistischen Schatz kaufe ich nicht. Aber das, finde ich, heißt nicht, dass er es nicht machen darf. Ich finde, er hat seine künstlerische Vision und die soll er umsetzen und wenn er Konami davon überzeugen kann, dass ihm das durchgeht, dann soll er es machen. Und
oder seine eigene Spielefirma gründen und es dann machen.
Und dann einen Walking-Simulator mit Aliens machen.
Genau. Du sagst eigentlich immer wieder Aliens zu Death Stranding, aber ich glaube, es sind keine Aliens. Aber ich glaube, mit Aliens hat nichts zu tun.
Nein, ich glaube nicht. Aber gute Frage. Also wie gesagt, du bist unser Death Stranding-Experte. Ist das eigentlich auch sexistisch? Gibt es da auch irgendwelche Charaktere mit weiten Ausschnitten oder so?
Bisher nicht, nein. Bisher ist ausgesprochen wenig.
Ja, diese verdammte Westlichisierung von Hideo Kojima. Und ganz ehrlich, ich sehe es auch ähnlich bei Netflix. Also dieses 365 Tage war wirklich ein Schaß-Film. Also very bad written, falsche Moralvorstellungen und so weiter und so fort. Aber ich finde, Netflix hat das Recht, seine Vision umzusetzen. Oder der Regisseur, wer auch immer. Wenn die sagen, wir wollen ein Missbrauchsmärchen machen, dann finde ich, sollen sie das machen dürfen. Bitte mit Disclaimer und oben Warnhinweis und am besten noch mit Altersbeschränkung und so weiter, okay. Aber prinzipiell sollen sie das Recht haben, das zu machen. Mhm. Und wir als Konsumentinnen und Konsumenten haben jedes Recht der Welt, nicht auf die erste Headline auf YouTube anzuspringen und den Film dann halt nicht anzuschauen. Ich meine, wir machen den Film ja auch erfolgreich. Also ein bisschen freie Marktwirtschaft spielt da, finde ich, schon auch mit.
Definitiv, ja. Du hast jetzt schon zwei Aspekte angesprochen, die für mich da ein bisschen reinspielen. Das eine ist der Boulevard. Ich nenne es mal das, was du jetzt genannt hast mit der ersten YouTube-Headline, das fällt für mich unter Boulevard ein. Ja? Warum gibt es so viele erfolgreiche Boulevard-Zeitungen, ja? die Clickbait-Internetartikel und so weiter? Ich weiß nicht, wie man das abschaffen soll. Ja? Ich mag die nicht und ich bin dagegen, ich würde sowas nicht unterstützen in irgendeiner Form. Aber sie sind offensichtlich wirtschaftlich erfolgreich und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Netflix-Konzept. Ja, sie sind liberal. Da bin ich bei dir, das sind sicher die Letzten, die irgendwie sagen, nein, das darfst du nicht machen, weil da kommen jetzt zwei Homosexuelle vor oder so. Wo es andere Konzerne gibt, die das bis vor kurzem wahrscheinlich tatsächlich so gemacht hätten. Ich meine, schau dir an, wie viele Disney-Filme homosexuelle Personen haben bisher. Ja.
Ein Kurzfilm.
Aber ich glaube, Netflix macht es nicht aus reiner Nächstenliebe. Oder reiner, weil sie die Gesellschaft verbessern wollen. Das kann gut sein, dass sie in irgendeiner Form irgendwelche Mottos halt haben und so weiter, die das vielleicht befürworten und so, kann sein. Aber letzten Endes sind sie eine Firma und wollen Geld machen und ich glaube, ich weiß nicht, wie das Netflix-Model genau funktioniert, niemand weiß es wirklich, außer den Insidern. Wie messen die den Erfolg eines Filmes? Wie viele neue Leute deswegen ein Abo abschließen, wie viele Leute den schauen? Keine Ahnung, man weiß es nicht. die Daten sind ja auch nicht öffentlich, wie viele Leute den Film geschaut haben. Manchmal kommt was raus, ja, im Sinne von, das ist jetzt x Millionen Mal geschaut worden, neuer Rekord oder sonst was. Und du weißt vielleicht, in Österreich ist das der Nummer 1 Film. Ob es stimmt, weiß aber niemand.
Ja.
Vielleicht wollen sie das, ja, dass die Leute den schauen, wie du sagst. Ja, vielleicht ist das so eine self-fulfilling prophecy ein bisschen.
Also, keine Ahnung. Was ich zum Beispiel letztens in einem Funk, also von Funk, Deutschlandfunk, in einem neuen Channel von denen gesehen habe, dass Netflix halt zum Beispiel ganz genau mitstoppt, wie lange du brauchst, um einen Film auszuwählen, wie lange du auf den Bildern verweilst, wie lange du brauchst, bis du klickst, wo du Pause machst. Also die messen alles wirklich ganz genau. Und man könnte, und ich bin eigentlich fast dafür, dass wir das mal machen, man könnte sogar von Netflix anfordern, dass sie dir diese Daten schicken, die sie über dich gesammelt haben.
Ja.
Und zum Beispiel, das habe ich schon arg gefunden, sogar die Thumbnails werden angepasst. Also du hast wahrscheinlich bei 365 Tagen einen anderen Thumbnail als ich.
Ich meine, die ändern sich, glaube ich, grundsätzlich.
Scheinbar werden die tatsächlich ans Userverhalten angepasst. Ja. Also die haben pro Film halt irgendwie, keine Ahnung, 12 Thumbnails oder so.
Ja.
Und passen, ordnen die dir dann aber schon nach Interessen zu.
Ja, ich meine, das ist deren Produkt, ja. Sie wären in irgendeiner Form auch blöd, das nicht zu machen. Wenn, ich finde halt, Netflix ist da schon ein bisschen wegbereitet, dass man eben die Daten, die ja fast jeder sammelt, auch klug einsetzt, im Sinne von, vielleicht bringt es ja was, ja.
Aber da möchte ich einwerfen, bei Facebook bin ich blöd, wenn ich viel von mir preisgebe.
Ja.
Und ich bin natürlich auch selbst dafür verantwortlich und viele wissen nicht, was Facebook und Google und so weiter alles über dich wissen. Aber trotz alledem sind das Gratisdienste.
Ja.
Und also ich bezahle mehr oder weniger mit meinen Daten.
Genau.
Bei Netflix bezahle ich aber ein Abo. Also da gebe ich Geld und meine Daten und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung.
Die Frage ist, ob die Daten dann bei Netflix bleiben oder ob die verkauft werden, ja. Weil Facebook generiert ja sein Einkommen dadurch, dass sie dir dann bestimmte Werbung zeigen und das Geld kommt dann von den Werbetreibenden.
Hey.
Das macht ja Netflix nicht. Die zeigen dir ja keine Werbung. Außer halt für andere Netflix-Filme, aber im Großen und Ganzen siehst du dort keine Werbung. Und das ist halt immer das, wenn sie dir jetzt unterjubeln wollen, dass du bitte die Cookies an, oder die wie sagen sie das immer, Personalisierung anhaken sollst, dass du die gerichtetere Werbung siehst und so weiter. Die wollen ja das ja verkaufen, als wäre das was Gutes. Ja. Und ich meine, man kann doch sogar argumentieren, lieber sehe ich Werbung, die mich auch interessiert, als sehe ich das x-te Mal für irgendeinen Dienst oder irgendein Produkt, was mich überhaupt nicht interessiert, die Werbung. Ja. Ich meine, ich persönlich mag das mehr, weil dann lenkt es mich auch nicht ab und ich falle auch weniger, ich laufe weniger Gefahr, da auch wirklich mal drauf zu klicken. Aber ich meine, man kann das schon argumentieren, ja. Dass das weniger, dann ist es zumindest ein bisschen auf dich abgestimmt, dass du das siehst. Ja, ich finde auch diese neue Marsche, die sie jetzt fahren mit dem berechtigten Interesse, weil sie müssen ja Betrug verhindern, deswegen müssten sie dein Device fingerprinten. Also, ich tauche jetzt zu tief in das Thema ein, das geht auch jetzt wieder am Thema vorbei, aber wie sind wir drauf gekommen? Netflix-Algorithmus, ja. Ich meine, ich fand den Skandal von 13 Reasons Why übertrieben. Weil dir eine Serie einen Selbstmord eines jungen Mädchens zeigt oder nicht zeigt, das wird die Selbstmordrate nicht gravierend heben, würde ich meinen. Klar, es gab dann Nachfolge, es hat dann leider, Nachahmungstäterinnen sozusagen gegeben. Ja. Aber das ist nicht unbedingt, ich glaube nicht, dass man da der Serie einen Vorwurf machen kann.
Naja, aber zum Beispiel im
Ehrenkodex zu verschweigen, dass es sowas Presse, gibt, macht er das nicht, lasst er das nicht verschwinden.
Na, das stimmt schon, aber zum Beispiel im Ehrenkodex der Presse in Österreich heißt es, dass du über Selbstmorde nicht berichten sollst, weil, oder halt nur sehr, sehr sensibel und vorsichtig, weil es eben scheinbar zu Nachahmungstätern kommt, zu Nachahmungen führt. Gleichzeitig denke ich mir halt, ich weiß nicht, inwiefern das bei einem fiktiven Werk gilt, weil ich meine, und kann ich dann nicht auch argumentieren, dass vielleicht, keine Ahnung, wenn ich mir Freitag der 13. anschaue, dass es dann zu Nachahmungstätern kommt, die mit einer Machete Leute abstechen? Oder selbe Frage gilt halt als auch für sexistische Sachen.
Mhm.
Da sind wir eben genau bei dem. Wir wissen einfach nicht so hundertprozentig, wie viel Wirkung ein Werk hat.
Genau, ich möchte da nochmal kurz spezifizieren. Ich meinte nicht, dass ich das befürworte, also wie soll ich sagen, 13 Reasons Why und dann bringen sich Leute um. Ich möchte das nicht ich möchte nicht behaupten, dass das nicht der, dass da nicht eine Kohärenz besteht oder vielleicht sogar Kausalität, ja. Und die ist schade, die ist sehr schade. Aber der Weg, das zu verhindern, darauf wollte ich eigentlich raus, der Weg, das zu verhindern, ist nicht, Medien zu verbieten, die sich damit beschäftigen. Ja. Weil die Serie geht ja um das, ja. Und die Gründe für den Selbstmord. Das ist ja das Thema der Serie und es ist ja auch eine Buchverfilmung. Ja. Und das Buch würde man ja auch nicht verbieten, ja. Wie man das Thema jetzt öffnet, ob man da jetzt einen Disclaimer davor macht und solche Dinge, da kann man drüber reden, ja. Aber einfach zu sagen, verbannt Netflix, weil es haben sich leider Leute umgebracht, ist, glaube ich, nicht die richtige Möglichkeit. Und das bringt uns auch zu ein bisschen einem breiteren Thema, das ein bisschen, noch ein bisschen stumpfer ist und heutzutage nicht mehr so groß ist, aber wo wir noch Jugendliche waren, war das Thema Killerspiele, die sogenannten Killerspiele, ja. Die Leute spielen Counter-Strike und nachher wollen sie selber Terroristen werden. Klar, es gab Terroristen, die Counter-Strike als Inspiration oder als Planungstool oder sonst irgendwas verwendet haben, ja, um ihre Fantasien auszuleben und dann vielleicht sogar in Realität zu machen. Aber das war ja nicht, wie soll man sagen, die Lösung für das Problem ist nicht, Counter-Strike zu verbieten.
Na, definitiv nicht. Vor allem der Großteil der Spieler, und ich würde sogar sagen, wahrscheinlich 99,9,9%, laufen halt nicht amok. Also ich weiß, dass die Forschung, weil es auch in meiner Masterarbeit ein bisschen vorkommen ist, die sieht das einfach sehr differenziert mittlerweile. Es gibt natürlich die einen, die schon argumentieren, dass sowas gewaltsteigernde Wirkung haben könnte. Es gibt die anderen, die argumentieren, es funktioniert wie ein Ventil. Ich würde sagen, bei einem gesunden, normalen Menschen wird so ein Spiel nichts auslösen und es wird, oder sagen wir so, auch beim gesunden, normalen Menschen, der Perspektive hat, wird ein Spiel nicht dazu führen, dass er austickt und Leute umbringt.
Ja.
Genauso wenig wie Marilyn Manson Musik oder Slipknot Musik dazu führen wird. Oder halt Call of Duty oder Kill Bill, was weiß ich.
Mhm.
Aber da sind wir halt wieder einfach bei unserer Ausgangsfrage, was darf die Kunst? Ich meine, schau dir, das, wir müssen eigentlich, wir können auch weiter zurückgehen, schau dir irgendwelche Schlachtengemälde an oder so.
Ja.
Oder geh in eine Kirche, ich meine, recht viel mehr Folter als auf den Bildern dort wirst du selten wo auf dem Haufen finden. Mit Gekreuzigten und so weiter. Und Gepeitschten und Abgestochenen.
Dornenkronen, ja.
Also... Und also ich plädiere, glaube ich, eigentlich mehr für Selbstverantwortung der Konsumierenden.
Mm.
Und wenn mir was nicht gefällt, wie 365 Tage, dann sollte ich es mir nicht anschauen und uns halt einfach nicht unterstützen.
Ich würde sogar weitergehen, halt du solltest auch sagen, dass es dir nicht gefallen hat und dass es problematisch ist.
Okay. Ja, es ist auch völlig legitim, natürlich. Natürlich, habe ich ja in dem Podcast heute schon mehrfach gesagt.
Ja.
natürlich, aber es soll den Regisseur, die Schauspieler, Netflix nicht daran hindern, es zu machen.
Ja.
Wenn sie dann sehen, es ist nicht erfolgreich, dann wird ihnen vielleicht wieder was Besseres einfallen.
Ja.
Und ich meine, ich wette, dass diese ganzen Leute auf YouTube, inklusive mir, die furchtbar gegen den Film wettern, sich den zweiten Teil, sobald er da ist, hundertprozentig anschauen werden und dann wieder wettern werden, wie scheiße er ist. Das ist halt ein bisschen Eigenverantwortung.
Mhm. Ich möchte, weil du gesagt hast, du baust da mehr auf die Eigenverantwortung, das ist für mich so ein bisschen ein Reizthema. Ja, die Leute sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein, aber zwei Sachen. Erstens, glaube ich, müssen wir auch die Leute dazu erziehen und bilden, dass sie verantwortungsvoll umgehen können. Und das kommt ein bisschen zu kurz in unserer Gesellschaft.
Voll.
Und B, sollte ja nicht das Einzige sein. Weil ich habe so ein bisschen was dagegen, dass man sagt, schuld sind die Konsumenten. Nur weil die jetzt mit Plastiksackel einkaufen gehen, stirbt in den Philippinen ein armer Fisch oder sowas, ja. Während die Großindustriellen 100.000 Tonnen CO2 pumpen und Diesel-LKWs rumfahren und weiß nicht was. Wo ein Konsument nicht machen kann, ja.
Gut, da kommt es aber auf die Verhältnismäßigkeiten an.
Genau.
Und ich muss halt sagen, und jetzt bin ich ganz ehrlich, ich hätte auch lang bevor es Plastiksackerl verboten haben, habe ich schon genug von diesen 1 Euro wiederverwendbaren Sackerln daheim gehabt. Und ich habe sowas auch im Rucksack immer wieder gehabt und einfach mitgenommen. Nur trotz alledem habe ich dann oft der Einfachheit halber, weil ich halt keinen Sackerl mitgehabt habe, weil ich nicht mitdacht habe, trotzdem wieder so ein blödes Plastiksackerl gekauft. Also, und da hätte ich eigentlich schon einfach mehr Eigenverantwortung haben können und das einfach auch vor dem offiziellen Verbot schon besser durchziehen können, den Umweltschutz in dem Fall.
Ja. Nein, es gehört immer zwei dazu, aber der Konsument darf nicht allein der Alleinschuldige sein.
Das auf keinen Fall.
Und das bringt mich dazu, dass ich sage, okay, ja, wir wollen unsere Bürger dazu erziehen, dass sie sowas ansehen können, ohne dass sie das dann für toll befinden oder was auch immer dann die Konsequenzen sind, wenn man so einen schlechten Film sieht oder einen Film, der fragwürdige moralische Vorstellungen verbreitet. Aber ich will nicht, dass mein Kindergartenkind das einfach sieht, weil es zufällig um 11 Vormittag im Fernsehen läuft oder sowas. Ja? Da kann dann der Konsument auch nichts dafür, wenn dort sowas läuft oder weiß nicht, was das äquivalente Beispiel jetzt wäre. Thema wäre jetzt halt Jugendschutz. Ja, klar, es gibt wahrscheinlich Jugendliche, die sich einen ab 18 Film schon mit 16 anschauen können oder einen ab 16 Film mit 13, wenn sie reif sind.
Ja, das hätten wir ja nie gemacht, Moga.
Na, niemals. Aber trotzdem ist es im Großen und Ganzen, glaube ich, okay, Jugendschutz zu haben. Ja, weil absolut, wahrscheinlich gibt es auch 16-Jährige, die einen Film, der ab 14 ist, nicht sehen sollten. Aber man kann es halt nicht 100% der Leute kann es halt nicht richtig, also man kann nicht auf alle abstimmen, ja. Man muss halt da wieder so einen Konsens finden, der für die meisten in Ordnung ist. Ja.
Ich finde das auch total spannend, wie sich das Thema Jugendschutz in meiner persönlichen Einstellung verändert hat, weil als Jugendlicher habe ich den Jugendschutz eher eine Frechheit gefunden.
Zensur.
Und fast schon als Werbung, also wenn irgendwas in Deutschland beschlagnahmt worden ist, dann wollte ich es erst recht haben. Ja. Und ich will jetzt nicht, ich wäre niemals zu meiner Oma gegangen und hätte gesagt, ach Oma, geh doch in den Libro und kauf mir Manhunt. Hätte ich niemals gemacht.
Nein, Jo.
Aber mittlerweile bin ich halt schon auch der Ansicht, dass der Jugendschutz so, ich finde, dass er so wie er in Deutschland ist, eigentlich relativ gut ist. Ich finde, sie sollen das nicht blutgrün machen oder Spiele ganz verbieten, aber dass das halt wirklich kontrolliert wird, wer die Sachen spielt. Also sowas wie GTA 5 braucht einfach kein 9-Jähriger spielen, wo es um Sex und Vergewaltigung und Waterboarding und Folter und weiß Gott, was alles geht. Mm. Und ich finde, es braucht auch kein 12-Jähriger Call of Duty spielen. Es muss einfach nicht sein. Es gibt Alternativen, soll halt Garden Warfare spielen.
Ja, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ich spiele kein Fortnite oder so. Aber das was halt an dem besser ist als Call of Duty, weil ich glaube, die Klientel ist dieselbe, in Wirklichkeit. Auf Fortnite gibt halt nicht vor, Krieg zu sein. Ja. Das ist zumindest besser. Ich meine, wäre es schöner, wenn sie die mit Blumen bewerfen würden, als sich abzuschießen? Wahrscheinlich ja, aber dann ist halt ein anderes Spiel. Aber es ist zumindest nicht, hey, schau, wie geil der Afghanistan-Krieg ist, weil du kannst jetzt da Granaten 400 Meter weit werfen oder so.
Ich glaube, dass Fortnite einfach tatsächlich so abstrahiert ist, dass da, glaube ich, auch tatsächlich junge Menschen schon relativ gut Distanz schaffen können. Mhm. Aber also was mich bei Call of Duty halt so stört, und ich meine, Call of Duty hat ja auch diese Skandalmissionen, wo du auf Zivilisten schießt, in der europäischen Version, in der deutschen Version nicht. Und du wirst dann vom Storytelling her sogar dafür bestraft, weil du, glaube ich, dann danach umgebracht wirst.
Ja.
Was auch wieder so eine Frage ist, was macht das mit dir als Spieler, wenn du in der Ego-Perspektive umbracht wirst, beim ersten Mal schockt's, nachdem es in jedem anderen Call of Duty auch passiert, wirst du dann irgendwann langsam fad. Nur, was mich bei Call of Duty stört, also die schocken schon und zeigen schon auch schierche Sachen, nur alles in allem wird dir Krieg einfach als Superhelden-Mega-Action-Spektakel mit Scripted Events und so weiter verkauft. Mhm. Das finde ich eigentlich so das Falsche. Es zeigt dir nicht den Schmutz und den Dreck oder nur selten. Im Großen und Ganzen macht's Laune und Spaß und du hast unendlich viel Raketenwerfer, um die herannahenden Panzer abzuwehren und also ich rede jetzt von Call of Duty 1 vor langer Zeit. Und es ist halt völlig unkritisch. Es ist halt einfach ein Heldenspektakel. Genauso gut hättest das Spiel wahrscheinlich 1:1 am Mars umsetzen können.
Ja. Ja, tu im Arsch, wäre das irgendwie einzuordnen, aber für mich wäre halt das Wichtige, dass man es eben unterscheiden kann vom tatsächlichen Krieg, ja, dass man die Distanz hat und dass die Spielerinnen und Spieler, die hoffentlich auch haben, dass das eben nicht echt ist, was man da sieht, sondern eben eine abstrahierte Version und eine, die Spaß macht, ja, die ein Spiel ist. Aber mich hat es jetzt noch erinnert an eine GTA 4 oder 5 Mission, wo man jemanden foltert. Und da kann ich mich erinnern, das hat mich richtig gestört, weil da hattest du nämlich keine Wahl, ja. Da musstest du jemanden foltern, weil sonst ist die Story nicht weitergegangen. Und klar, die Person, die man in dem Moment gespielt hat, Entschuldigung?
Elektroschocks, Waterboarding und so weiter.
Genau, genau. Also GTA 5 war so, dass man abwechselnd drei unterschiedliche Charaktere gespielt hat. Ja? Und einer davon war halt so ein ziemlich, ja, eine Person mit sehr fragwürdiger Moral. Und für die war das halt in Ordnung, wenn man um die Ziele zu erreichen, Leute foltert. Und in dem Moment hat man halt dann diese Person gespielt und musste halt foltern. Und wenn man es nicht getan hat, ist die Story nicht weitergegangen. Das hat mich aktiv gestört.
Ja, total interessant. Bei mir ist es bei Last of Us 2 so gewesen, wo, ich will jetzt wirklich nicht spoilern, spielst das Spiel, das ist fantastisch und es ist sehr unangenehm die meiste Zeit. Also wirklich, es hat mich fertig gemacht, das Spiel. Und da kannst du halt auch in mehreren Punkten nicht aussuchen, was passiert. Und ich habe es versucht, ich habe den Controller auf die Seite gelegt und gesagt, ich kämpfe jetzt nicht, ich tue das nicht. Der Kampf, nein, will ich nicht. Mhm. Es geht nicht, du musst durch. Aber in dem Spiel übernimmst du halt Charaktere, die wirklich relativ gut geschrieben sind. Und aus Sicht der Charaktere passt das. Und das ist halt das Schwierige. Meine Sicht ist nicht die Sicht von Ellie oder von... Ich habe vergessen, wie die andere heißt. Mhm. Ich übernehme halt die Rolle von Ellie oder der anderen. Und ich muss halt im Spiel, in der Geschichte das machen, was diese Figuren machen würden. Es ist kein Rollenspiel, wo ich sagen kann A, B oder C, sondern ich spiele halt diese Figur. Und in dieser Figur ist es so unangenehm, dass für mich als Spieler ist es passend. Das war am Ende von Last of Us 1 schon so, das auch sehr umstritten war. Es hat in die Rolle gepasst vom Joel und es ist in Last of Us 2 wieder so. Es passt einfach zur Figur. Mhm. Und ich finde, es passt halt bei GTA 5 irgendwo auch zum Trevor.
Ja, zur Figur passt, genau. Aber da ist halt dann die Frage, wie sehr identifiziert man sich mit der Figur? Weil ich glaube, ein Spiel ist dann am besten, wenn man sich quasi identifiziert. Und klar, du hast, je nachdem, was du für ein Genre spielst, die Möglichkeit, du selbst zu sein oder jemand ganz anderes zu sein. Eh klar, ja. Aber im GTA-Falle, und ich glaube, das ist bei Last of Us anders, aber im GTA-Falle fand ich halt, dass das nicht kritisch reflektiert war, ja. Sondern das war so eine Art Minispiel, wie man Leute foltert, ja. Ohne dass das jetzt eben, es war eben nicht da. Und da würde ich sogar Call of Duty als positiveres Beispiel sehen mit dieser Mission, wo man in dem Bomber sitzt und quasi so extrem distanziert einfach im wahrsten Sinne des Wortes nach unten schießt und Leute umbringt. Mir kommt vor, das war sogar reflektierter als das, was mir GTA gezeigt hat, ja. Dass Call of Duty, ich weiß nicht mehr welches war, ich glaube 4 oder Modern Warfare oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube Modern Warfare.
Oder war das Modern Warfare der vierte Teil? Keine Ahnung.
Ja, ja.
Schon wieder wahrscheinlich 10 Jahre alt oder so. Aber da gab es eben eine Mission, in der man in einer dieser Bomber geflogen ist, also so ein moderner Bomber, wo man mit einer irrsinnig starken Linse nach unten schaut und Nachtsicht hat oder Wärmesicht oder was auch immer. Ja. Also sprich, du fliegst über Leute, die das Flugzeug wahrscheinlich nicht mal sehen, weil es so weit oben ist und kannst einfach aus Kilometer Distanz exakt dorthin schießen, wo du hinschießen willst, und dann explodiert halt da in einer ziemlich tödlichen Explosion alles. Und das war halt die Mission. Du musstest halt Sachen ausschalten von dieser Dings aus. Und irgendwie hatte ich schon das Gefühl, das sagt mir auch was über die moderne Form der Kriegsführung. Ja,
ja, voll. Das wird ja auch oft diskutiert, so bei Drohnenkriegsführung oder eben auch Kampfjetpiloten.
Genau, so Drohnenpiloten, da willst du wahrscheinlich, dass die gar nicht merken, dass das nicht echt ist. Ich meine, ich könnte jetzt ein Filmbeispiel nennen, aber wenn ich den Film sage, dann ist es ein Spoiler für den Film. Der Film ist allerdings schon...
In der ersten Staffel Jack Ryan wird das ein bisschen relativ differenziert eigentlich behandelt.
Ja. Naja, es gibt einen Science-Fiction-Film, aber ich sag's jetzt nicht. Und ich glaube, es ist auch eine Literaturverfilmung. Der Film war nicht sonderlich gut, aber der Twist sozusagen am Ende ist eben genau der, dass man draufkommt, das, was die da jetzt kriegsgespielt haben, war echt, ja.
Ah ja.
Und das ist halt, ja, schwierig. Aber ich fand es halt in GTA war es eben wenig reflektiert. Da war es eben so ein Huhu, wäre es nicht mal lustig, ein Minigame zu machen, ja, press X to folter people.
Ja, aber ich muss sagen, bei GTA, glaube ich, war es halt einfach auch die bewusste Provokation.
Ja.
Also diese Szene ist völlig unnötig im Spiel und die ist einfach nur, um mediale Aufmerksamkeit auch außerhalb der Spielepresse zu generieren. Mhm. Und ich glaube, das ist ihnen auch sehr gut gelungen. Ja.
Es ist halt dann, ich finde es halt dann schwierig, wenn du sogar deine Kernklientel provozierst, sozusagen.
Aber was ich bei der Szene tatsächlich fast schon wieder, also ich glaube nicht, dass es beabsichtigt war, aber was ich doch trotzdem interessant finde, gesellschaftlich, dass das veröffentlicht wird, aber GTA 4 wird zurückgezogen wegen Sexszenen. Na, Blödsinn, ja. San Andreas war das. San Andreas wird von Walmart zurückgezogen, weil Sexszenen drin vorkommen. Und ich glaube, dass sie bei GTA 5 dann halt auch ein bisschen so sagen wollten, jetzt erst recht, wir geben es euch.
Ja.
Und GTA 5 hat ja dann tatsächlich auch wieder explizite Sexszenen drin. Ich glaube, bei GTA 5 haben sie einfach ein bisschen Tarantino gespielt und einfach so gesagt, hey, wir können alles und ihr könnt uns gar nichts.
Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Warum ist Sex so viel schlimmer als überbordende Gewalt? Ja? Und ich glaube, da haben wir unsere Gesellschaft einfach schon in eine Richtung verschoben, die eben Gewalterstellung wesentlich gelassener gegenübersteht als Sexdarstellung. Ja? Wobei wahrscheinlich die meisten sagen würden, dass Sex besser ist als Gewalt.
Ja. Und 365 Tage kombiniert einfach beides. aber ich überlege gerade, die alten Griechen, die haben ja einerseits Gewalt in ihren Dramen gehabt, andererseits haben die halt auch einfach Sex einfach knallhart auch auf ihre Vasen und Wände gemalt mit Strichmandeln.
Ja.
Also ich glaube, dass tatsächlich einfach die Religion den sexuellen Aspekt ruiniert hat. Während die Religion ja durchaus immer wieder auch für Gewalt zu haben war, in welcher Form auch immer. Mhm. Weil es einfach als Werkzeug auch verwendet worden ist.
Im wahrsten Sinne des Wortes, Inquisition und so, ja.
Ja, Kreuzzüge, völlig wurscht.
Ja.
Und diese Brüderie, also das spielt, glaube ich, Hand in Hand, weil ich meine, Sex zu unterdrücken, muss ich halt, wenn ich die Leute kontrollieren will, im Sinn von, ich will wissen, wer wann wo mit wem vögelt, und das ist halt einfach ein Thema, das einerseits Religionen machen und andererseits faschistische Systeme, die Soldaten brauchen. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass halt so Sachen wie 365 Tage dann schon auch dazu führen, dass das wieder ein bisschen aufgelockert wird. Ich meine, das ist jetzt ein negatives Extrembeispiel. Aber ich glaube schon, dass sich Sex ein bisschen die Gesellschaft zurückerobert.
Mhm. Ja, es gibt ja auch jetzt die Begriffe der Sex-Positivity und so weiter. Und ich glaube, das ist schon auch ein Zeichen der Zeit, dass wir das eben wieder für uns beanspruchen wollen. Auch ja, dass Sex nicht was ist, was verboten ist und nur hinter verschlossenen Türen stattfinden darf und so weiter. Und ich meine, Serien wie zum Beispiel Sex Education machen das ja grandios, finde ich. Dass man das eben nicht mehr so... Also, dass man einerseits anerkennt, dass einfach junge Leute hormongesteuerte Tiere sind. Und das Ganze ja trotzdem charmant in eine gute Serie verpackt. Also Sex Education fand ich echt grandios, was das betrifft. Und ist einfach in irgendeiner Form positiv, ja, in welcher Form auch immer. Aber eben nicht dieses Beispiel von, ah, du musst dich dafür schämen und keine Ahnung. Und vielleicht sind wir jetzt eher am Weg, dass die Gewalt wieder mehr, also dass wir an dem Image der Gewalt kratzen und dafür die Sexualität wieder ein bisschen nach vorne bringen.
Why not both? Also ich meine es nicht so wie bei 365 Tage gleichzeitig, sondern man kann ja einfach weiterhin James Bond schauen, wo massenweise Leute abgeknallt werden. Was ich mag James Bond, aber es ist halt echt eigentlich auch fragwürdig, wenn ich wirklich drüber nachdenke.
Vor allem das Konzept der Bond Girls auch, ja.
Oh, ja, und gleichzeitig kann ich halt auch Filme machen, wo halt Sex wieder dargestellt wird, in welcher Form auch immer, von mir aus so wie in 50 Shades of Grey oder halt auch realistischer. Ich finde, es sollte einfach Platz für beides sein und ich finde, die Künstler und Künstlerinnen, die Kunstschaffenden, sollten das Recht haben, es zu machen. Und wir als Konsumenten sollten oder haben das Recht, uns darüber aufzuregen.
Genau. Und schön wäre es dann noch, wenn die Gesellschaft dann noch ein bisschen mehr in die Richtung arbeitet, dass sie das auch allen zutraut.
Ja, also zum Beispiel mit gescheiter Aufklärung in der Schule, mit Medien, Kunde, sag ich mal.
Kritisches Denken irgendwie in der Schule unterrichten.
Also ich finde halt irgendwo, es ist nicht allein die Schuld von einem Porno, dass die Leute nicht aufgeklärt werden und sich dann ihre Aufklärung aus dem Porno holen. Da hat halt die Gesellschaft, die Eltern und die Schule schon auch ihren Teil beigetragen.
Ja.
Und ja, ich hätte noch eine abschließende Frage.
Ja, bitte.
Hast du irgendwelche so richtige Guilty-Pleasure-Filme, die halt möglicherweise gegen diese besprochenen Moral-Dinger verstoßen, wo du aber halt einfach sagst, ist mir bewusst, ich mag es trotzdem.
Ich glaube, das Eheste, was in die Richtung geht, sind so richtig strunzdumme Komödien. Sei es jetzt Hotshots, sei es Dumm und Dümmer. Ich habe auch den Pixels nicht so schlecht gefunden, muss ich leider sagen. Also Adam Sandler so, je nachdem, nicht alles, was der macht, ist lustig, aber ich kann da schon manchmal drüber lachen, muss ich leider zugeben. Ja. Und eben gerade so Jim Carrey-Stuff, und vor allem als Jugendlicher natürlich mehr oder als Kind mehr, aber auch jetzt noch. Also muss ich schon zugeben, ich bin schuldig, dass ich sowas auch lustig finden kann. Wenn's, auch wenn es dämlich ist und nicht korrekt ist, kann ich trotzdem das manchmal ziemlich abfeiern.
Ich weiß nicht, ich glaube im Nackte Kanone 3, wo Leslie Nielsen im Gefängnis ist und neben ihm ist ein Schwarzer und ein Weißer und der Weiße sagt irgendwie, du weißt nicht, was das Gefängnis aus dir macht, deutet auf den Schwarzen und meint so, er war mal weiß und der Schwarze sagt, man nannte mich den Lipizzaner.
Gott, ich meine, das sind auch Witze, die du 30 Jahre später nicht mehr so schreiben wirst wahrscheinlich.
Naja, ich glaube, diese Zeit ist vorbei.
Ja. Und es ist wahrscheinlich nicht immer schlecht, dass sie vorbei ist, aber.
Na, aber ich find's lustig, aber es ist halt auch lustig, weil es halt so fragwürdig
weil's ist. Falsch.
Also ja. Da ist halt schon ja. Dieses Spiel mit diesem Tabubruch ist da schon auch Teil des.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und gibt's bei dir sowas? Ich meine, ich kenne die Antwort, aber du hast ja wahrscheinlich auch gefragt, weil du wahrscheinlich dazu ein bisschen was sagen willst, oder?
Ja, ich mach mir einfach immer wieder halt irgendwie, ich denke immer wieder einfach drüber nach. Nehmen wir mal als Beispiel Dead or Alive, das Beat'em'up. Ich spiele es gern, einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass es ist nicht so richtig hardcore, dass ich da irgendwie nächtelang Moves auswendig lernen muss. Ich kann schnell Spaß haben, es schaut spektakulär aus. Es ist im Prinzip ein Michael Bay-Spiel. Es schaut super aus, Sachen fliegen in der Gegend rum. Es gibt coole Effekte und es ist halt auch sexistisch. Mhm. Aber und ich sag mal, der Sexismus in Dead or Alive oder von mir aus auch in Metal Gear Solid, ich sag mal, ich nehme den an, ich nehme ihn hin und ich habe irgendwie auch meinen Spaß dran, wissend, dass es völlig realitätsfremd ist und ich glaube auch, dass jetzt niemand falsche Rollenbilder vermittelt kriegt, wenn er eine Figur wie Christy in Dead or Alive spielt oder Ivy in Soul Calibur oder von mir aus auch die Männer. Die Männer sind ja genauso übertrieben mit 15 Meter breiten Schultern und Westentaille und muskulös bis zum Umfallen. Aber trotzdem mache ich mir halt Gedanken. Ich spiel's, ich habe Spaß am Spiel und ich frage mich halt, okay, ist das in Ordnung? Darf ich das? Darf ich Spaß dran haben? Mhm. Und ja, bei Filmen geht es mir halt zum Beispiel bei Sucker Punch so. Ich finde den Film einfach ziemlich cool, weil er einfach ein ziemlich fettes popkulturelles Mashup ist. Der Zack Snyder, finde ich, inszeniert einfach super, wenn es um Zeitlupe, Zeitraffer und so weiter geht. Sieht man dann auch super in Man of Steel und in Watchmen. Und trotzdem, und ich akzeptiere für mich, dass mir das gefällt. Und trotzdem frage ich mich halt, darf der das, der Film, das Spiel? Und ich denke mir dann auf der anderen Seite, viele andere Leute werden wahrscheinlich nicht reflektieren, die werden es halt einfach konsumieren, schlucken und nicht drüber nachdenken. Und ich will mich jetzt auch nicht über die schwingen, aber es bleibt halt die Frage, darf die Kunst das?
Ich glaube, ich würde es genau damit abschließen, wie du schon gesagt hast, solange du drüber nachdenkst, solange wir drüber reden, oder solange die Gesellschaft dazu fähig ist, etwas zu reflektieren und zu hinterfragen und zu diskutieren, sind wir, glaube ich, haben wir alles noch okay, ist alles noch im Rahmen. Sobald das irgendwie alles gleichgeschalten wird und allein eine Wahrheit existiert und man muss das nehmen und man weiß nicht darüber hinaus, dass es auch erlaubt ist, Sachen zu hinterfragen, schlecht zu finden oder gut zu finden, dann, glaube ich, kriegen wir langsam ein Problem. Aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Wie vielleicht auch dieser Podcast beweist. Also nicht, dass wir so klug sind und so weiter, sondern wir haben die Möglichkeit, über Filme zu reden, über Serien zu reden, genau. Über Spiele zu reden.
Ja.
Also kann die Gesellschaft noch nicht komplett im Arsch sein.
Ist das ein schöner Abschluss? Wenn unser Podcast jetzt zensiert wird, werden die Leute unsere Gedanken dazu nie hören.
Ja, ich glaube, die Gefahr dafür ist relativ gering.
Ein Baum, der im Wald umfällt und so weiter.
Ja, genau.
Falls ihr bis daher gehört habt, vielen herzlichen Dank.
Genau. Und wenn auch ihr eurer Meinungsfreiheit Ausdruck verleihen wollt, dann schreibt es uns am Mail. escapone@kinofilme.com oder das Ganze könnt ihr auch öffentlicher tun. Hinterlasst uns einen Kommentar oder ein Review auf den Plattformen. Auf unserer Website zum Beispiel kinofilme.com/escapoden kann man kommentieren. Die Plattformen Apple Podcasts, beziehungsweise iTunes, wie es früher hieß, Spotify und natürlich
Spotify.
Die RSS-Feeds, wo das möglich ist, hinterlasst uns gerne einen Kommentar und natürlich, wir freuen uns auch, aber es ist natürlich weniger, wie soll man sagen, kritisch dann das Ganze, aber eine Sternebewertung wäre auch schön. Oder wer das vielleicht ein bisschen vermischen will, kann ja ein schriftliches Review hinterlassen. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen über Empfehlungen an Freunde und Freundinnen. Oder ihr folgt uns auf Twitter und schreibt uns auf Twitter. Da sind wir unter @escapoden. Jo, du bist auch auf Twitter, richtig? Wo findet man dich da?
@whiterabbit360.
Genau, ich bin dort auch. Ich bin der @mojack. Und wir freuen uns über Likes, Follows und Interaktionen. Ich glaube, wir sind beide eher passiv unterwegs, aber lesen wahrscheinlich das meiste, oder? Was man dort so findet.
Ja.
Also was die Dinge, denen wir halt folgen, die lesen wir dann auch. Und wenn mich jemand irgendwo erwähnen würde, dann würde ich das auch mitkriegen und wird.
Ja, das auf jeden Fall.
Auf das wollte ich raus, genau. Ja, ansonsten.
Gibt's auch den Lichtspielcast oder was?
Ja, richtig, genau. Da bin ich auch noch, Lichtspielcast, um auch dort meine freie Meinung rauszuhauen. Hauptsächlich über Filme und Serien und hin und wieder über Games. Lichtspielcast findet man auch auf kinofilme.com/podcasts. Würde mich natürlich auch super freuen, wenn da wer reinhört. Da werden wir. Ich weiß noch nicht, was wir als nächstes machen, aber demnächst kommt dann ein neuer Fincher raus, der Mank, da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Und zuletzt haben wir über einen älteren Film geredet, Out of Sight, der mit Clooney und Lopez in den Hauptrollen, aber der ist echt erstaunlich gut gewesen. War selbst überrascht, Steven Soderbergh Regie. Aber gut, bis zum nächsten Advent, sagen wir dann jetzt mal. Macht es euch fein, soweit das möglich ist. Wir würden uns super freuen, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und verabschieden uns. Macht es gut, auf Wiederhören.
Ciao, ciao.